Wir haben heute den 13. Dezember 2003 und ich habe hier Hartmut Kreckel von Yellow House am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Kurt.
Hartmut, ihr habt eine neue CD am Start mit dem schönen Titel Yellow House, Illusions of Everyday. Gehen wir mal direkt auf die Musik. Also beim ersten Stück, Red Light Diamond, dachte ich erst, hoppla, was ist denn jetzt los? Die Purple Burn, aber dann veränderte sich natürlich die Stilart. Aber mir ist trotzdem aufgefallen, dass also auf der ganzen CD mal so leichte Anspielungen von Stücken oder Musikstilen sind, wo du immer denkst, na, kommt einem bekannt vor. War das so Absicht oder hat sich das einfach so durch die Musik ergeben?
Niemand ist der erste Mensch auf der Welt und jeder hat ergo seine Roots.
Mhm.
Es gibt andere Gitarristen, die mich mehr beeinflusst haben als Ritchie Blackmore, um auf deine Frage direkt zu antworten.
Ja.
Du hättest auch, wenn du bei Ritchie Blackmore bist, andere Stücke als Burn nennen können.
Mhm.
Also ich sage immer, es ist melodischer Gitarrenrock.
Ja.
Es ist schon im Rock beheimatet.
Da
ist alles, was Yellow House jemals gemacht hat, ist Rock. Da du vom ersten Song von Red Light Diamond sprachst, das ist schwer einzuordnen und ich glaube, das wäre genau der Song, wo mir jeder E&R-Manager von einer großen Plattenfirma sofort den Hals umdrehen würde und sagen, oh, das Intro, das ist Doom-lastig, dann kommt Hard Rock und dann kommt Unplugged.
Wo soll ich
das verkaufen? Nein, das geht nicht.
Mhm.
Und du sagst, es ist schwierig einzuordnen. Im ersten Stück wird die Bandbreite abgedeckt.
Also ihr müsst sehr lange dran gefeilt haben. Wie lange hat denn die Produktion gedauert?
Die Produktion, also nur das Recording, oder du meinst die komplette Produktion, die meisten Songs, alle Songs außer Leaving Too Late von der Illusions of Everyday CD wurden live vorher erprobt und rundgespielt, wie man so schön sagt. Die Aufnahmezeit waren 20 Studiotage, was für 70 Minuten schon ziemlich gut ist, und kaum mehr als 2-3 Takes für jede Spur, ob jetzt Gesang, Gitarre oder Bass. Und das Mixing hat sich lange hingezögert und das Mastering nochmal, weil ich war nicht zufrieden mit dem Mastering. Es klang alles kristallklar, aber gleichzeitig kalt, das digitale Mastering. Und dann haben wir jetzt ein halb analoges Mastering genommen, mithilfe von einer Bandmaschine. Und das klingt jetzt wärmer. Und das war im ersten Master eben nicht vorhanden und das hat mich grundsätzlich gestört.
Was mir auch auffällt, ihr wechselt ja stilistisch fast in jedem Song. Also nicht negativ, sondern positiv. Zum Beispiel das Flight Screaming, da geht es ja schön langsam los und wird dann aber wieder richtig heftig mit allem drum und dran. Ihr spielt ja praktisch fast in jedem Song so eine Art kleine Geschichte durch. Also mit allen Befindlichkeiten, die das Seelenleben so bietet. Wer schreibt bei euch die Texte?
Auf dieser CD habe ich 60% und Jensen 30% geschrieben. Ein Song hat der vorherige Schlagzeuger geschrieben.
Mhm.
Bei Silent Screaming, Sacred Feelings und Silent Screaming haben Jensen und ich am gleichen Tag geschrieben.
Und das so, ihr kriegt so eure Einflüsse quasi, vermute ich dann mal, direkt so aus dem Umfeld, ne?
Ja, ich kam mit ein paar Ideen an. Bei Silent Screaming mit dem Intro und Outro, mit diesem E-Dur-Picking und den Mittelteil, den haben wir direkt im Wohnzimmer geschrieben. Und das war ein Song, der entstanden ist, okay, wir singen jetzt mal dazu, was uns einfällt. Und dann wissen wir schon mal, wie die Phrasen klingen müssen, wie die Worte klingen müssen. Und dann hinterher können wir den Text dann schreiben, beziehungsweise einige Sachen übernehmen und den dann ausbauen.
Mhm. So, Ahead of Our Time, das ist ja schon fast zum Mitsingen. Du sagst, ihr habt also viele Sachen schon live ausprobiert, also ist da schon poliert worden.
Alles außer Leaving Too Late von dieser CD haben wir live gespielt.
Wie sind denn so die Publikumsreaktionen gewesen? Auf welche Stücke sind denn beim Publikum besonders angekommen und hatte das Auswirkungen auf die CD? So nach dem Motto, das platzieren wir da oder da machen wir länger oder so?
Silent Screaming, Ahead of Our Time kommt gut an. Es gibt Stücke, die machen Instant Impact und es gibt Stücke, die Forever, die Zeit brauchen, sich zu setzen.
Ja.
Grundsätzlich kann man sagen, die balladesken Stücke wie zum Beispiel Ain't No Cure oder von der ersten Mrs. Gentle kommen eher bei den Frauen besser an, Balladen grundsätzlich. Und die härteren, nach vorne gehenden Stücke wie Red Light Diamond oder Between the Wheels eher beim männlichen Rockpublikum. Nobody Needs You ist einer von zwei Songs von dieser CD hier, die im Proberaum entstanden sind. Flo, der Schlagzeuger, hatte die Idee mit diesem diese Triolen-Idee.
Ja.
Und darauf habe ich dann die Gitarrenparts und den Strophenpart, wo dann Cells of Isolation are Keeping You Imprisoned losgeht, also der Anfang vom Song. Jensen hat die Strophe geschrieben, ich habe den Refrain und die Bridge geschrieben vom Text. wir hatten uns unterhalten, wie der Song heißen soll und was die Message sein soll, und dann haben wir das darauf geschrieben.
Achso, also die Melodie gab's da schon vorher?
Ja, die gab's da schon vorher.
Fühlt sich aber gut ein, also.
Es ist oft einfacher, Texte zu schreiben, wenn man die Melodie hat und weiß auch, wie die Worte klingen soll und wie das Phrasing sein soll.
Wie siehst du das denn überhaupt jetzt, zum Beispiel die Verbreitung über so, was weiß ich, Plattformen wie Bisonic oder überhaupt so, also jetzt von wegen die Musik an den Mann bringen. Man geht ja heute nicht mehr wie früher in die Plattenläden, legt sich was auf, hört sich das rein und kauft sich das, sondern man stöbert ja doch durchs Netz sozusagen. Ist das für eine Band wie Yellow House positiv oder negativ?
Internetplattformen, ja, wie Bisonic oder mp3.com, ja, oder Virtual Volume oder wie sie alle heißen. Es gibt hier in der Zeit wie Santa Meer, und das war anfangs eine Hype. Ich sehe das als ein zweiseitiges Schwert. Diese ganze Internetsache hatte zwar den positiven Promo-Effekt, aber andererseits ist das auch eine öffnete Tür und Tor zur kostenlosen Schnorrerei.
Ja.
Wo der Musiker am Ende des Tages derjenige ist, der die Zeche bezahlt. Und das geht leider, das Publikum unterscheidet oder der Konsument unterscheidet hier auch nicht. Hier wird von der Band um die Ecke bis hoch zu Michael Jackson jeder gebrannt, und die Leistung, die künstlerische Leistung, die kompositorische Leistung, die Leistung des Produzenten zum Nulltarif in Anspruch genommen.
Eine gebrannte CD mag ja schön und gut sein, aber kann ja niemals den gleichen Wert haben, als wenn ich das Teil regulär gekauft, vernünftig im Schrank habe. Das ist, glaubst du, dass das so eine große Klientel ist, die sich da alles brennt und zusammenpackt?
Also die Substitutionsbeziehung zwischen einem Original und einem Klon, einer Kopie, einer gebrannten Kopie, hat sich durch die CD-ROM-Internet Fazilitäten vervollständigt. Das heißt, es ist zwar noch nicht ein vollständiges Substitut, aber es kommt sehr nah dran, und man muss auch wirklich berücksichtigen, das Geld sitzt nicht mehr so locker bei den Leuten.
Gut, das ist klar.
Und das merkt man überall.
Aber könnte das nicht dann zumindest einen Hype bei Konzerten geben, weil man sagt, oh ja, der Yellow House kenne ich, gehe ich hin, gucke ich mir an. Was vielleicht sonst eben nicht wäre, also das ist schon zweiseitig, ne?
Es ist sehr zweiseitig, ja. Aber wiederum, was das Brennen von CDs anbetrifft. Also ich habe das schon bei Konzerten erlebt, wo das Publikum da auch kein Unrechtsbewusstsein hat, sondern der kollektive Imperativ geht. Insofern, ja, die Plattenfirmen haben damals, wo die CDs eingeführt wurden, auch die Preise erhöht im Vergleich zur Vinyl-Schallplatte von 20 auf 30 Mark, okay. Also ja, ich habe auch kein Problem, hier eine CD zu kopieren. Jemand kommt zum CD-Stand, zum Merchandise-Stand, kauft eine CD, und jemand anders sagt, ah gut, dass du die gekauft hast in meiner Hörweite, und sagt, ah, dann kannst du mir eine brennen. Die Leute haben kein Unrechtsbewusstsein, dann sage ich, ja, seid doch bitte fair, und wenn ihr schon euren Brenner anwirft, dann kopiert euch Michael Jackson oder Madonna, da haben die großen Plattenfirmen schon genügend Kapital im Rücken, diesen Verlust auszugleichen, aber seid doch bitte bei einer lokalen Band fair, bei einer regionalen Band fair und bei einer lokalen sowieso, aber auch bei kleineren Bands seid doch da bitte fair. Ich meine, ich mache das auch nicht, weil ich da sensibilisiert bin und auch nicht in einer Band sage, okay, pass auf, vielleicht könnte ich für euch mal diesen Job da, diesen Gig hier aufreißen, und dann könnt ihr mir mal eine CD geben, sondern ich bezahle sie, weil ich weiß, was es kostet. Aber
also diesem Aufruf von dir könnte ich mich also uneingeschränkt anschließen, können wir beide mal jetzt hier so stehen lassen, sollte auch so sein, dass man wirklich damit kleine Bands unterstützt, also das ist ja auch unser Anliegen. Dann kommen wir zu Babylon.
Ja.
Also habe ich mir jetzt ein paar Mal angehört, ist hitverdächtig, ist aber auch mit über sechs Minuten eines der längeren Stücke. Die anderen sind ja alle fast, könnte man sagen, Single-kompatibel. Hat sich das so ergeben, oder?
Es ist Babylon und Leaving Too Late sind die einzigen Gitarren-Soli, die ich nicht Note für Note spiele. Also Leaving Too Late haben wir ja nie live gespielt, aber Babylon spiele ich nicht Note für Note bei jedem Konzert, während die anderen Gitarren-Soli ich Note für Note auskomponiere. Erstens mal so weit, und Babylon ist natürlich durch das Gitarren-Solo etwas länger geworden. Es sind lediglich die Strukturen drin, also die einzelnen Kapitel im Gitarren-Solo, wo dann auch sich der Schlagzeug- und Bass-Pattern ändert. Wir haben diese Besetzung von Yellow House haben den Song viel besser gespielt als die dritte Besetzung, die ihn komponiert hat.
Also damit wir es recht verstehen, ich finde das Stück gut.
Es braucht 2 Minuten bis zur Hookline, bis zum One tongue, one dream, one land. Und das ist schon wieder für eine Plattenfirma zu lang. Der hört sich nämlich nur 1:30 an.
Ja, was auch so ein Punkt wäre, den man noch bemängeln könnte. Oh ja. Danach kommt sofort mein absolutes Lieblingsstück auf dem Album, Land of Lightning. Das ist ja so richtig was, ja, für alle Gitarrenfans. Wie ist es zu dem Stück gekommen?
Land of Lightning hatten wir stark überarbeitet.
Mhm.
Und dann diese fast Uriah Heep-lastigen Chöre eingesetzt. Wir hatten es teilweise auch live unplugged gespielt.
Macht ihr nicht mehr?
Wir denken darüber nach.
Dann gibt es ja noch das schöne Stück Forever, also was so richtig flockiger Losgerock ist.
Forever ist mein Lieblingsstück. Wir haben es neu aufgenommen. Es ist schon auf dem ersten Demo Living in the Light von 1995. Und es ist für mich die größte Herausforderung, jeden Abend das Gitarrensolo Note für Note zu bekommen.
Ich glaube.
Selbst nach 7 Jahren bekomme ich hier immer noch Gänsehaut oder das Lampenfieber und bin froh, wenn ich das dann so geschafft habe, live. Leute lieben das Stück oder manche Leute hassen es. Auch einige Ex-Members von Yellow House hassen es.
Ja gut, aber das Schicksal steht ja jeder Band, bevor die Stücke überarbeitet. Vor allem, wenn die Reaktionen des Publikums sonst gut sind.
Nun, wir haben nicht zu viel verändert von der Originalversion. Wir haben es besser gespielt als damals, besser produziert.
Mhm.
Das ist schon fast genauso wie mit Ain't No Cure, das ist auch vom auf dem ersten Demo Living in the Light aufgenommen. Und genau das gleiche gilt für Ain't No Cure, für Forever und Ain't No Cure.
Ziemlich traurig das Ganze so in der Aussage, nicht? Also so die versaute Jugend und so, wie gibt's da eine Geschichte hinter oder hat sich das auch mal so eingeschlichen als Text?
Verschiedene Leute, die mich dazu inspiriert haben, ich muss sagen, das ist das älteste Stück, das Stück habe ich 1985 geschrieben.
Mhm.
Ich könnte so einen Song heute nicht mehr schreiben.
Dann ist ja gut, dass er noch da ist.
Ja, ich bin auch sehr froh.
Ja.
Er hat auch 10 Jahre gebraucht, bis er aufgenommen wurde auf dem Living in the Light, nachdem er geschrieben wurde. Es ist einfach zu singen.
Da sollen sich mal die Leute selber reinhören, dann machen wir die einfach nur neugierig.
Okay.
Ist wert. Gut, dann haben wir noch Between the Wheels. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Selbstreflexion. Also ich stelle echt fest, also ihr habt da sehr viel in Sachen Seelenleben investiert, was ich gut finde. Also man sollte, wenn man das Englischen mächtig ist, da vielleicht auch mal ein bisschen reinhören. Hat es da eine besondere Geschichte zu?
Between the Wheels. Es kann jedem passieren, zwischen die Räder geraten und man gerät sehr leicht zwischen die Räder, den Song, der wurde 96 geschrieben. Ich bin froh, dass er sollte eigentlich auf die What's Shining Through CD.
Mhm.
Und ich bin froh, dass wir es nicht getan haben, sondern erst auf dieser CD, weil wir ihn einfach besser spielen.
Mhm.
Als wie wenn er für diese Besetzung geschrieben wurde, obwohl er...
Strahlt auch also ein sehr warmes Klima aus. Also die ganze, das ist wohl so. Ich denke auch, diese analoge Geschichte, die bringt da was. Dann haben wir noch 2 Stücke, oder besser gesagt eigentlich nur 1. Denn wenn wir jetzt das 13. Stück uns vornehmen, Leaving Too Late, ist ja auch ein sehr trauriges Stück, wo das Ende einer Zweierbeziehung so ein bisschen beklagt wird und dann eben ja der richtige Absprung wohl nicht getroffen worden ist. Ich glaube, da brauchen wir so textlich nicht viel zu sagen. Musikalisch gefällt mir das auch sehr gut. Ist, glaube ich, so bei mir fast schon die Nummer 2. Gibt es da auch eine besondere Geschichte zu?
Da gibt es sehr viele Geschichten.
Aber persönlicher Art, denke ich mal.
Erstens mal, wie der Song entstanden ist. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz, dass ich ihn mit meiner rechten Hand gerettet habe, indem ich während der Probe den Walkman angeschalten habe. Wir konnten so 90% davon übernehmen und mussten hinterher unsere eigenen Parts lernen.
Den kann man sich 3-4 Mal hintereinander anhören.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin hier sehr stolz auf die musikalische Performance von allen Mitgliedern. Ich denke, sag mal so, ich denke als Musiker, wenn du selbst beeindruckt bist von dem, was du gemacht hast, dann hast du über dein Niveau gespielt. Und ich denke, das gilt für alle Musiker, für die komplette Band, dass jeder wirklich sein Bestes gegeben hat und jeder auch sehr hart arbeiten musste, seinen Part, den er spontan gebracht hatte, zu lernen, um dann den Song so im Studio aufzunehmen. Und das hat nur 2-3 Takes gedauert.
Dann gibt's noch eine Überraschung aus dem Stück, die wir beide jetzt einfach schlichtweg offen lassen, weil sie müssen sich die Scheibe kaufen und sich das selber anhören. Habe ich mir lange überlegt, aber ich denke, das ist einfach wichtiger. Das sollte man dann vielleicht noch machen. Also insgesamt kann ich nur sagen, Glückwunsch aus meiner Sicht, weil so etwas kommt eigentlich nicht so häufig bei uns auf den Schreibtisch. Kann nur hoffen, dass ihr das reichlich in den Konzerten umsetzt und dass es davon reichlich geben wird in immer schwieriger werdenden Zeiten, wie wir ja alle wissen.
Oh ja.
Dann kommt die berüchtigte Abschlussphase an Hartmut. Wenn du jetzt als Musiker, also in musikalischer Hinsicht, einen Wunsch frei hättest fürs Jahr 2004, was wäre das?
für Yellow House?
Für dich. Du hättest jetzt einen speziellen Wunsch frei. Hättest du da was, wo du spontan sagen würdest, ich würde gerne mal das und das?
Ein besseres Management mit stärkerer Hebelwirkung.
Arnold, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Und kann nur sagen, ich hoffe, dass wir uns da auch nochmal wiedersehen.
Natürlich.
Auf Konzerten. Tschüss.
Tschüss.